Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Heute ist Dienstag, der 6. Mai 2025. In Berlin ist gerade Friedrich Merz im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt worden. Deutschland braucht schnell eine handlungsfähige Regierung. Die Gesamtlage, auch international, ist schwierig und wir müssen darauf reagieren. Dafür braucht Deutschland Geld, sehr viel Geld, vor allem für die Infrastruktur und die Verteidigung. Außerdem muss die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs gebracht werden und auch die Bürger brauchen Entlastungen. Mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro soll es nach den Gesetzesänderungen von Bundesrat und Bundestag nun auch gelingen, Bundesländer und Kommunen finanziell so zu unterstützen, dass die wichtigsten Zukunftsaufgaben angegangen werden können. Zusätzlich wird die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gelockert. Man sollte meinen, dass sich jetzt mit mehr Geld in Sachen Infrastruktur, beim Thema Verkehrs-, Energienetzen, in Krankenhäusern, in Bildungseinrichtungen und bei der Digitalisierung einiges tun wird. Ist das wirklich so oder erwarten wir zu viel? Wie wirken sich die steigenden Zinslasten auf die Haushalte kommender Generationen aus? Welche Auswirkungen hat das Sondervermögen auf die Landesfinanzen in Niedersachsen und auf die Kommunen? Welche regionalen Projekte könnten möglicherweise profitieren? Um das zu besprechen, begrüße ich heute Gerald Heere, den Finanzminister des Landes Niedersachsen, und Rainer Rempe, den Landrat im Landkreis Harburg, bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dankeschön. Hallo.
Schön, dass Sie heute dabei sind. An einem solchen Tag kann man keinen politischen Podcast machen, ohne dass man mal kurz über Berlin redet. Friedrich Merz ist jetzt im zweiten Wahlgang gewählt worden. Ich glaube, es geht ein großes Aufatmen durch alle politisch denkenden Menschen und auch vor allem durchs Parlament. Wie geht's Ihnen heute?
Also wenn ich vielleicht anfangen darf, also natürlich sind das besondere Tage, an denen ein Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland gewählt wird. Und auch wenn wir als Grüne, da meine Partei, nicht an der Bundesregierung beteiligt sind, so ist es natürlich dennoch ein wichtiges Signal, dass am Ende diese Wahl auch wenigstens im zweiten Wahlgang erfolgreich ist, weil nichts wäre, glaube ich, in der aktuellen Stimmungslage schlechter, als wenn wir jetzt auch noch eine Hängepartie hätten und möglicherweise einen Bundeskanzler, der nicht mal die Mehrheit des Bundes Tages hinter sich hätte, da hätten. Also insofern ist das schon ein wichtiger Tag und das Ergebnis ist okay.
Ja, ich schließe mich vielleicht an. Ich freue mich natürlich auch darüber, dass eine handlungsfähige Bundesregierung nun ihre Arbeit aufnehmen kann. Es hat meiner Meinung nach, obwohl man schnell verhandelt hat, trotzdem ganz schön lang gedauert. Ich bin heute Morgen ehrlich gesagt ziemlich entsetzt gewesen, dass es im ersten Wahlgang nicht geklappt hat. Damit hatte ich persönlich überhaupt nicht gerechnet. Ich verstehe es auch nicht, muss ich auch ganz deutlich sagen. Ich denke mal, es ist heute eigentlich nicht der Tag gewesen, um irgendwelche persönlichen Rechnungen aufzumachen oder persönliche Befindlichkeiten zu pflegen. Ich erwarte eigentlich von jedem Abgeordneten, dass er die Gesamtverantwortung, die er für das Land, für die Bundesrepublik Deutschland hat, ernst nimmt. Und das hätte ein klares Signal gebraucht. Insofern finde ich es wirklich enttäuschend, dass das nicht im ersten Wahldurchgang geklappt hat. Bin aber froh, dass man sich unter Anpassung der Geschäftsordnung entschieden hat, dann heute direkt den zweiten Wahlgang durchzuführen. Und natürlich bin ich auch froh über das Ergebnis.
Richtig, das geht uns allen so. Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung jetzt als erstes? Was sind so die wichtigsten Themen, die angegangen werden sollen? Wie würden Sie es einschätzen? Vielleicht wieder Herr Heere und Herr Rempe.
Ja, wir reden ja heute über Finanzen und natürlich das große Schuldenpaket, die Grundgesetzänderung. Da ist ja noch einiges hinterher zu tun. Das muss jetzt noch in Einzelgesetze gegossen werden. Wir müssen noch das eine oder andere auch zwischen Ländern und dem Bund vereinbaren. Das sollte jetzt sehr schnell gehen. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dass das, was jetzt so an Entlastung bei Partikularinteressen so in der Diskussion ist, das vielleicht eher sein zu lassen, sondern am Anfang mit dem anzufangen, was wirklich die Wirtschaft auf größerer Breite entlastet, weil das, glaube ich, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage das Wichtigere ist.
Ja, da kann ich, glaube ich, nahtlos anschließen. Das würde ich mir auch wünschen, dass wir möglichst schnell ins Handeln kommen jetzt, dass möglichst schnell auch erkennbar wird, dass es ernst gemeint ist und dass wir jetzt schnell sichtbare Erfolge schaffen. Das ist das, glaube ich, worauf auch alle Menschen warten. Es ist angekündigt worden, dass geschlossen agiert wird und dann möglichst schnell die Wirtschaft wieder angestoßen werden kann. Diese Impulse brauchen wir mehr als dringend. Und insofern hoffe ich, dass das heute ein Ausrutscher war und nicht jetzt die nächsten Wochen von derartigen Dingen geprägt werden. Wir brauchen eine klare Ausrichtung und wir brauchen schnelle Erfolge.
Ja, das sieht ja die Wirtschaft genauso. Also wenn ich jetzt mal das Stimmungsbild der Unternehmen in unserem IHK-Bezirk betrachte, dann ist die Stimmung immer noch sehr durchwachsen. Und wir brauchen eben Impulse, die auch von der Stärke her ausreichen, wirklich die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen und die Investitionen fördern. Und da ist die Bundesregierung jetzt absolut gefordert. Wir haben ja über den DIHK auch einen Programmvorschlag für die ersten 100 Tage in die Bundesregierung gespielt. Vieles von den Dingen, die die Wirtschaft braucht, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Gucken wir uns das mal an. Wir wünschen denen eine gute Hand. Lassen wir sie anfangen und hoffen wir, dass es gut wird für uns. Wenn wir jetzt mal aufs Land kommen, Herr Jere, Sie sind jetzt seit 22 Finanzminister des Landes Niedersachsen. Der Haushalt beträgt, glaube ich, 44,4 Milliarden Euro für dieses Jahr. Das ist ja ein richtiger Haufen Geld, den Sie da ausgeben können. Wofür wird das Geld ausgegeben in Niedersachsen und was sind die Schwerpunkte im Moment? Was sind auch die Veränderungen gegenüber dem letzten Jahr?
Ja, wir haben natürlich einen Haushalt, der den Anforderungen natürlich gewachsen ist, die wir im Land entsprechend auch, die Bürgerinnen und Bürger auch an uns stellen. Und die großen Posten sind natürlich Bildung, also die Schulen, die Universitäten, die innere Sicherheit, die Polizei und vieles weitere. Und wir versuchen natürlich auch viel Geld in Investitionen zu geben und haben es zum Beispiel geschafft, im Laufe dieser 2,5 Jahre die Investitionsquote von knapp 4,5 auf über 7% zu bringen. Das sind so Punkte, wo wir schon stolz sind, dass wir auch schaffen in Zeiten knapper Kassen. Und man muss sagen, wenn man in das dritte Rezessionsjahr geht in Folge, dann hat man auch im Land sehr, sehr knappe Kassen, dass wir es trotzdem in diesen Zeiten geschafft haben, wichtige Prioritäten zu setzen. Insofern sind das die Schwerpunkte. Und da versuchen wir natürlich jetzt auch mit den neuen Möglichkeiten, über die wir ja sicher gleich noch sprechen werden, weiter voranzugehen.
So, bei den Investitionen reden Sie über Verkehrsinfrastruktur und Digitalisierung oder Forschung und Entwicklung, wo haben Sie da die Schwerpunkte gesetzt?
Nee, das, was ich gerade als Investitionsquote benannt habe, ist ein klassischer Investitionsbegriff. Das sind also alle Investitionen in unsere Gebäude, in die Verkehrsinfrastruktur, in Digitalisierung, in Energieinfrastruktur. Also das, was klassischer Investitionsbegriff ist. Natürlich sehen wir auch das, was wir an zusätzlichen Maßnahmen an Schulen machen, zum Beispiel zusätzliche Lehrkräfte einzustellen oder auch die Lehrkräfte besser zu bezahlen, was uns gerade auch im Wettbewerb zwischen den Ländern einfach auch notwendig ist, sehen wir natürlich auch als eine Zukunftsinvestition, weil sie halt in die Köpfe unserer Kinder investiert. Aber das sind halt im Kern konsumtive Ausgaben und im investiven Bereich haben wir sehr, sehr viel nachzuholen und auch das versuchen wir anzugehen.
Wie ist denn die Lage, wenn Sie die mal einschätzen, die finanzielle Lage des Landes Niedersachsen, solide, verbesserungsfähig, wie würden Sie es einordnen im Moment?
Ja, wie gesagt, nach zwei Rezessionsjahren ist die Lage schon sehr schwierig. Wir haben ein strukturelles Defizit von rund 1 Milliarde Euro. Sprich, das, was wir jetzt heute und auch zum Beispiel mit dem Haushalt für 2025 entschieden haben, können wir bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums, also bis 2028, nur weiterhin aufrechterhalten, wenn wir 1 Milliarde zusätzlich reingeben. Das machen wir aus Rücklagen. Das heißt, wir brauchen aktuell Rücklagen auf, um einfach nur den Status quo zu erhalten. Und dass wir das machen müssen, liegt halt daran, dass Steuereinnahmen nicht wie in der Vergangenheit regelmäßig wachsen, sondern wir aktuell mit Nullwachstum der Wirtschaft auch mehr oder weniger ein Nullwachstum der Steuereinnahmen haben.
Wie sieht es in den Kommunen aus, Herr Rempe? Wie sieht es aus im Landkreis Harburg?
Ja, die Lage im Landkreis Harburg ist so schlecht wie in allen anderen Landkreisen Niedersachsens auch. Wir stehen so schlecht da wie nie zuvor, muss man sagen. Die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover haben in diesem Jahr ein erwartetes Defizit von 760 Millionen. Die Planzahlen für 2025 liegen bei einem Defizit von 1,2 Milliarden tatsächlich. Und es trifft eben, das ist auch eine Besonderheit, das kannten wir in der Vergangenheit nicht, alle Landkreise, also auch die eigentlich wirtschaftsstarken, zu denen ich den Landkreis Harburg durchaus auch zählen würde. Und das ist schon ein Novum. Bei uns ist die Haushaltslage tatsächlich auch ausgesprochen angespannt. Wir werden in diesem, also in 2024 ein Defizit haben von etwas zwischen 12 und 15 Millionen. Der Abschluss liegt noch nicht vor, aber in der Größenordnung wird sich das bewegen. Für 25 erwarten wir ein Defizit von etwa 24 Millionen Euro. Und für die nächsten Jahre, wir fangen jetzt gerade an mit der Planung des Doppelhaushalts 26-27, wird es noch finsterer werden, aller Voraussicht nach, weil uns dann unter anderem zusätzlich Kita-Kosten belasten werden, weil wir gerade eine neue Kita-Vereinbarung mit unseren Städten und Gemeinden geschlossen haben, die eine deutliche Mehrbelastung für den Landkreis nach sich ziehen wird. Also insofern stehen wir tatsächlich mit dem Rücken zur Wand in Niedersachsen im Moment.
Woher kommt das Defizit aktuell? Was sind die Positionen, die das im Prinzip im Wesentlichen ausmachen?
Also ich will nur mal die großen Positionen erwähnen. Da sind die vorhin schon mal erwähnten Kita-Kosten, die in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind und an denen wir uns in erheblichem Umfang beteiligen, zusammen mit den Städten und Gemeinden, die hier natürlich auch einen Teil der Last mittragen. Dann ist es die Flüchtlingssituation, die uns seit vielen Jahren, also speziell auch im Landkreis Harburg, durchaus belastet, weil wir einen angespannten Wohnungsmarkt haben und die Unterbringung eben nur in Gemeinschaftsunterkünften ganz, ganz überwiegend zumindest stattfinden kann, die extrem teuer sind. Dann haben wir als weiteres Problem die Schwierigkeiten in der Krankenhausfinanzierung. Auch damit stehen wir nicht alleine. Wir sind Träger von zwei Krankenhäusern, 100% Gesellschafter. Das sind zweistellige Millionenbeträge, die wir in den letzten Jahren hier für Betriebskosten aufgewendet haben, obwohl dafür eigentlich der Bund verantwortlich und zuständig ist, aber hier seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und sich bisher weigert, diese Defizite auszugleichen. Ein wesentlicher Punkt und was wir in Gänze eben feststellen müssen über die letzten Jahre, ich will das an einer Zahl festmachen. Wir haben in den letzten 7 Jahren eine Steigerung unserer Sozialausgaben um 50%. Das sind 192 Millionen Euro im Landkreis Harburg, um die die Ausgaben gestiegen sind. Dagegen kommen wir tatsächlich nicht mehr an. Und dann macht es auch wenig Sinn, an kleinen Stellschrauben zu drehen und irgendeinem Verein einen Zuschuss von 500 Euro irgendwie zu streichen. Das löst die Probleme nicht. Also das sind die Hauptbaustellen. Es gibt noch einige weitere, aber daran kann man schon absehen, dass es doch verschiedene Bereiche sind mit erheblichen Belastungen, die wir hier zu tragen haben.
Das ist ja eine sehr angespannte Situation, in der Sie da sind. Was sagt denn der Finanzminister dazu?
Ja, uns treibt natürlich die Lage in den Kommunen auch Sorge oder Sorgenfalten auf die Stirn, würde man sagen. Das ist natürlich in der Tat etwas, was wir weiter im Blick behalten. Das hat ja zwei Ursachen. Das eine ist die Ausgabeseite, die Herr Rempe eben angesprochen hat. Das andere ist aber natürlich in einer Phase, wo wir zwei Rezessionsjahre hinter uns haben, auch die Einnahmeseite, die auch bei den Kommunen halt zu massiven Steuerausfällen geführt hat. Und die Lage der Kommunen würde sich natürlich deutlich anders darstellen, wie in den 10er-Jahren, wo wir regelmäßig 2,5% Steuerwachstum jedes Jahr hatten. Dann würden wir deutlich über andere Themen reden. Aber nichtsdestotrotz, natürlich nimmt das Land das sehr ernst, diese Problemlage. Nun habe ich eben beschrieben, wie groß unser eigenes strukturelles Defizit ist. Das heißt, wir haben nicht unendliche Möglichkeiten, den Kommunen zu helfen. Wir machen das punktuell. Wir haben jetzt aktuell zum Beispiel ein kommunales Investitionsprogramm für die Kommunen aufgelegt, über 600 Millionen Euro, was wir den Kommunen zur Verfügung stellen, ohne Bedingungen. Das heißt, sie sollen investieren und auch das, was sie möglicherweise jetzt schon angefangen haben, damit finanzieren oder andere punktuelle Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass wir die Wohngeldreform des letzten Jahres da Verwaltungskosten jetzt übernehmen. Die hat ja der Bund ausgelöst, aber nichtsdestotrotz sind wir als Land doch diejenigen, die am Ende sagen, wir wollen auch solche Kosten erstatten. Das weiß, dass das nur punktuelle Probleme löst und nicht die Probleme in der ganzen Breite. Aber ich glaube, dass die Probleme in der ganzen Breite erst dann gelöst werden können, wenn wir wieder mehr wirtschaftliche Dynamik haben, weil in der aktuellen Steuereinnahmesituation wird es nicht möglich sein, für die öffentlichen Kassen auf schwarze Zahlen zu kommen.
Ja, das sieht ja die Wirtschaft genauso. Ich meine, wir können den Staat nur weiterentwickeln und auch die Aufgaben lösen, wenn wir wieder Geld verdienen. Dafür brauchen wir, das ist ja auch Thema vieler anderer Diskussionen, die wir führen, dafür brauchen wir natürlich den Freiraum fürs unternehmerische Handeln. Wir brauchen natürlich die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen. Wir müssen in der Lage sein, uns auf das zu konzentrieren, womit wir Geld verdienen und nicht viel Zeit mit irgendwelchen Berichten und Auskunftsdingen zu verschwenden und mit Bürokratie. Wir brauchen eine Ermöglichungskultur von Staat und Verwaltung. Das ist in einigen Bereichen, gibt es das schon, aber in manchen Bundesländern, in manchen Verwaltungen ist das immer noch so wie früher und dann dauert es eben lange. Und das verhindert Wertschöpfung. Ja. Und wir brauchen die Wertschöpfung wieder, ganz wichtiger Faktor. Aber ich meine, zurückzukommen auf Ihren Beitrag, eine Investitionshilfe von 600 Millionen, ich glaube, die kommt aus dem Haushaltsüberschuss aus dem letzten Jahr. Das ist ja auch eine gute Maßnahme, hilft aber nicht bei den laufenden Kosten im laufenden Haushalt der Kommunen. Man kann ja auch viele der Leistungen nicht runtersparen, weil sie gesetzlich verpflichtet sind. Ja, es ist bei den Sozialabgaben kann man nichts machen, denn wird man diese Defizite auch nicht bei Kürzungen sonstiger Ausgaben, wie Herr Rempe gesagt hat, die eigentlich nur kleine Positionen sind, zusammenkratzen können. Also brauchen wir eine Lösung. Und die Lösung kann ja momentan auch nicht sein, dass wir Bürger und auch Wirtschaft weiter belasten. Denn wir machen ja auch über Steuern und Abgaben vor allen Dingen auch Arbeit teuer in Deutschland. Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Kommen wir später nochmal drauf, wenn wir vielleicht über die Steuern reden. Aber Fakt ist, man kann ja die Lage nicht ignorieren und man kann den Staat auch nicht kaputt sparen.
Das ist so. Also wir haben ja und diverse Herausforderungen. Auf der einen Seite gibt es große Erwartungen an den Staat, auch von, verstehe ich auch aus der Wirtschaft und anderen Bereichen, die sagen, wir brauchen mehr Investitionen in unsere Infrastruktur, in die Verkehrswege, in die Energieinfrastruktur, in die Digitalinfrastruktur. Und auf der anderen Seite wird aber natürlich das effiziente Handeln des Staates erwartet. Da braucht man zum Beispiel bei Genehmigungsprozessen auch Personal, die das machen. Oder auch beim Umstieg werden wir ja sicher gleich noch zu kommen, zu digitaleren Prozessen. Auch das muss erstmal entstehen und man braucht entsprechende Ressourcen. Und gleichzeitig gibt es auch die Erwartung, und die verstehe ich auch, dass der Staat auch entsprechend steuerliche Entlastung gerade in dieser wirtschaftlichen Situation macht. Und wenn man sich das aber gesamt anschaut, auf der einen Seite die Bedarfe an zusätzlichen Ausgaben, auf der anderen Seite auch die Notwendigkeiten, mit weniger Steuern auszukommen und Entlastung herbeizuführen, dann ist da natürlich ein Stück weit eine Quadratur des Kreises drin. Insofern ist es wichtig, sich in dieser Lage auch häufig zu treffen, zu diskutieren, was sind denn die richtigen Prioritäten. Und da werden wir sicherlich gleich noch zu kommen, haben natürlich die Bundesregierung unter Unterstützung der Grünen jetzt mit diesem Paket der Grundgesetzänderung natürlich eine Teilantwort gegeben, indem sie gesagt hat, okay, ein Teil dieses Problems werden wir durch Schulden lösen können. Und das scheint mir in der aktuellen Lage richtig zu sein.
Das Wirtschaftsalphabet.
In jeder Folge von Moin Wirtschaft hören Sie die Rubrik Das Wirtschaftsalphabet. Dort erläutern wir jedes Mal einen Begriff aus der Wirtschaft. Dieses Mal S für Sondervermögen.
Sondervermögen. Sondervermögen sind Schulden, die außerhalb der Kreditlinien des Bundeshaushalts und der Schuldenbremse aufgenommen werden. Um es umsetzen zu können, bedarf es eines Artikels im Grundgesetz und eines Ausführungsgesetzes. In diesem Artikel wird die Verwendung des Geldes und die Zeitspanne festgelegt, in der die Schulden zurückgezahlt werden müssen. Ein Wirtschaftsplan regelt, welche Vorhaben umgesetzt werden. Die Vorschläge kommen von den Ministerien. Am Ende entscheidet aber der Bundestag, für was das Sondervermögen genau ausgegeben wird. Sondervermögen sind keine Seltenheit. Aktuell gibt es nach Angaben des Bundesrechnungshofes bereits 29 Sondervermögen auf Bundesebene. Die ersten Sondervermögen wurden nämlich schon in den 1950er Jahren beschlossen. Oft passiert dies in Krisen- und Kriegssituationen, wofür es dann auch entsprechende Kredite gibt, wenn es das Gesetz vorsieht. Ein Beispiel? Das Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann.
Der Begriff Sondervermögen ist ja eigentlich so ein bisschen irreführend. Es ist ja eigentlich kein Vermögen, sondern es ist eigentlich ein Rahmen, der weitere Schulden ermöglicht. Vermögen ist ja eigentlich immer was, was man auf dem Konto hat. Hier geht es eigentlich um Kredite, die man aufnimmt. Und jetzt haben wir eins mit 500 Milliarden für Klimaschutz und Infrastruktur und eins mit ungefähr 500 Milliarden für den Bereich Verteidigung. Das hätte man ja nie aus den laufenden Haushalten des Bundes hingekriegt. Ja, jetzt haben wir bei Verteidigung ganz besondere Herausforderungen, die letztlich nicht nur die Ausstattung der Bundeswehr mit Ausrüstung und Gerät betreffen oder auch mit Personal, sondern natürlich auch die Vorbereitung in den Kommunen, in den Landkreisen und auf ganz vielen Ebenen. Denn Verteidigung integriert zu denken heißt, dass man über viele Sachen nachdenken muss. Also jetzt fällt mir zum Beispiel der Zivilschutz ein, der nicht geklärt ist, der Schutz der kritischen Infrastruktur, der nicht geklärt ist. Das kostet alles viel Geld, muss auch schnell gemacht werden, da haben wir keine Zeit. Aber bei dem anderen Paket haben wir auch keine Zeit. Wir brauchen schnell die Infrastruktur. Wir brauchen schnell auch die Effekte auf Wachstum und Beschäftigung. Was versprechen Sie sich dann jetzt von dem zweiten Teil des Schuldenpakets fürs Land Niedersachsen, Herr Heere?
Ja, das Investitionspaket ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir haben 30, 40 Jahre unsere Infrastruktur auf Verschleiß gefahren. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Hier bei mir in Hannover, da kann man über keine Schnellwegbrücke fahren. Die sind alle am Bröckeln und müssen erneuert werden. Wir haben sehr, sehr viel Probleme mit unserer Gebäudeinfrastruktur, wo unsere Kolleginnen und Kollegen in Polizeistationen, in Finanzämtern und wo auch immer arbeiten müssen. Und natürlich die neuen Herausforderungen, Digitalinfrastruktur, Wasserstoffinfrastruktur, Infrastruktur, Energieinfrastruktur und so weiter. Das alles ist aus den laufenden Haushalten nicht zu finanzieren. Und ich würde sagen, es ist auch nicht zwingend notwendig, all das aus laufenden Haushalten zu finanzieren, sondern wir können ein Stück weit diese Investitionen über Schulden finanzieren. Denn von diesen Investitionen profitieren ja massiv auch kommende Generationen. Und dass die einen Teil der Lasten übernehmen und damit auch einen Teil der Schulden, die dann aufgehäuft werden, wieder zurückzahlen müssen, ist Teil eines Generationenvertrags, würde ich das jetzt auch mal nennen, wo alle beteiligt sind. Im Übrigen kann man ja den Schuldenstand der öffentlichen Hand nicht eins zu eins mit dem von Privatpersonen vergleichen, weil bei Privatpersonen ist es so, da ist die Frage, wie alt ist die Person, Lebensdauer angesetzt, wie viel verdient die Person, wann geht sie in Rente und so weiter. Daran bemessen Banken im Kern die Frage, wie viel Kredit können die kriegen. Bei der öffentlichen Hand ist es so, da ist erstmal die Annahme, der Staat hat kein Lebensende und das Einkommen wächst durch Bruttoinlandsprodukt. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch sinnvoll, den Schuldenstand nicht in absoluten Zahlen zu benennen, sondern in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, so wie das ja auch die europäischen Regeln sehen. Und da sind wir jetzt in Niedersachsen mit 15% ungefähr Relation, Schuldenstand in Relation zum Bruttoinlandsprodukt wirklich sehr weit unten. Und es wäre immer weiter runtergegangen, wenn wir jetzt diese Grundgesetzänderung nicht gehabt hätten.
Na, da spielt natürlich auch rein, wie hoch die Zinsen sind.
Ja.
Und wie hoch dann der Kapitaldienst ist, der sich ergibt, weil das natürlich den Spielraum dann für laufende Haushalte auch einschränkt. Wie ist denn das eigentlich? Wie viel kommt denn aus dem Sondervermögen eigentlich in Niedersachsen an? Was schätzen Sie?
Ja, also das Sondervermögen ist ja aufgeteilt. Es sollen 100 Milliarden an Länder und Kommunen gehen. So hat es der Bund vereinbart. Von den 100 und das über 12 Jahre. Das heißt 100 Milliarden auf 12 Jahre. Und dann wird Niedersachsen mit einem Anteil typischerweise um die 9%, das ist so der Standardanteil, wahrscheinlich daran partizipieren. Das werden wir jetzt noch mit den Finanzministerinnen und Finanzministern und auch den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aushandeln, welcher Anteil genau auf Niedersachsen entfällt. Aber nehmen wir mal die 9%, dann würden wir ungefähr bei 800 Millionen Euro pro Jahr liegen. Und das dann, wie gesagt, auf 12 Jahre verteilt, ist die Gesamtsumme, die an Investitionsmöglichkeiten Land und Kommunen kombiniert dann in Niedersachsen ermöglicht würden.
Das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut. Wie viel landet denn davon potenziell im Landkreis Harburg?
Das wüsste ich auch gerne. Das ist eine der Fragen, die aus meiner Sicht noch offen ist. Dazu gibt es leider für uns zumindest noch nicht nachvollziehbar einen Verteilungsschlüssel. Darauf warten wir, weil wir natürlich eine Reihe von Investitionsvorhaben haben, die anstehen und die wir gerne auch in unsere Haushaltsberatungen einfließen lassen würden. Aber wir wollen natürlich dann auch, wenn die Möglichkeit besteht, dass es mindestens eine Unterstützung durch Bundesmittel geben könnte für bestimmte Investitionsvorhaben, diese auch nutzen. Und insofern hoffe ich, dass das, was ich eingangs gesagt habe, dass man jetzt schnell Klarheit schafft und die Rahmenbedingungen klärt, auch wirklich eintritt, damit wir unsere Planung darauf ausrichten können. Im Moment tappen wir da noch etwas im Dunkel. Wir rechnen auch mit diesen 9-10% für Niedersachsen. Und wie dann der Verteilschlüssel weiter aussieht, das muss geklärt werden. Aber es muss zügig geklärt werden, denn alle sitzen in den Startlöchern oder stehen in den Startblöcken und warten darauf, mit was sie dann konkret auch für sich vor Ort planen und rechnen können. Und ich glaube, Herr Kirschenmann, Sie hatten es zu Beginn auch gesagt, die Summe hört sich ja erstmal gewaltig an. Wenn sie dann aber erstmal runtergebrochen ist auf ein Jahr und auf jede Kommune in Niedersachsen, dann wird es deutlich übersichtlicher werden an der Stelle. Trotzdem ist es gut und es ist auch ein wichtiges Signal und es wird auch dringend benötigt. Ich habe vorhin die Finanzsituation, vor der wir und andere stehen, geschildert.
Um das mal so ein bisschen anschaulich zu machen, Herr Rempe, was sind denn so die Dinge, in die Sie investieren wollen in Harburg?
Ja, es geht gar nicht mal ums Wollen. Teilweise müssen wir auch investieren. Wenn ich nur mal das Thema Straßen und Brücken nehme, da geht es uns wie vielen anderen auch. Wir haben einen riesen Investitionsstau, weil in den vergangenen Jahren sicherlich zum Teil zu wenig gemacht wurde. Man muss aber auch ganz nüchtern feststellen, dass beispielsweise Brückenbauwerke, die vor 30 Jahren, 40 Jahren entstanden sind, damals auf ganz andere Belastungen ausgerichtet waren und heute einfach den Anforderungen nicht mehr standhalten, weil die Fahrzeuge schwerer geworden sind, die Statik nicht mehr stimmt. Und insofern gibt es da einen ganz natürlichen Handlungsbedarf, der entsteht. Das ist eine Riesenbaustelle. Ich habe im Moment alleine 3 Brücken, die es betrifft. Richtig große Volumina, die dahinter stehen. Da hoffe ich, wenn ich das an der Stelle schon mal einfließen lassen darf, es gibt im Moment die Möglichkeit der sogenannten Expressbauweise für Brücken. Das verkürzt die Dauer einer Maßnahme um ein Vielfaches. Von 18 Monaten würden wir auf knapp 6 Wochen kommen, wenn wir das anwenden könnten. Ist im Moment aber noch schwierig, weil nicht klar ist, ob eine Förderung durch das Land für diese Maßnahmen möglich ist, weil diese Maßnahmen zwar deutlich schneller, aber auch teurer sind. Also insofern gibt es auch da noch Klärungsbedarf. Ich habe das mit dem Wirtschaftsminister letzte Woche nochmal angesprochen, das Thema, weil es auch viele betrifft. Ansonsten sind wir ja als Landkreis Träger der weiterführenden Schulen. Wir haben 29 Schulen in unserer Trägerschaft und wir haben große Schulbauprojekte vor der Brust. Und wenn wir davon auch nur einem Projekt sprechen, dann sind wir in einer Größenordnung, die bewegt sich so zwischen 60 und 100 Millionen Euro pro Maßnahme. Also da sieht man schon, welche Dimensionen das hat und dann relativieren sich die Summen, die wir vorhin gehört haben, auch schon ein Stück weit. Trotzdem ist es richtig und auch notwendig und wir müssen wirklich schnell Klarheit darüber gewinnen, wofür wir diese Mittel einsetzen können, wie viele es sind. Und natürlich neben diesen Maßnahmen, die ich genannt habe, werden wir auch noch das Thema der energetischen Sanierung haben an vielen Stellen. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Und vorhin auch schon mal kurz angerissen, das Thema Digitalisierung, von dem wir uns perspektivisch natürlich nicht nur Beschleunigung, sondern auch Entlastung erhoffen, ist auch ein Thema, was in der Umsetzung erstmal mehr Ressourcen erfordert und höheren Aufwand erfordert. Und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten Jahren deutlich schneller sind und schneller vorankommen, um bessere Angebote vorhalten zu können, aber auch wirtschaftlicher agieren zu können.
Nochmal nachgefragt, Expressbauweise, heißt das Bau mit Fertigteilen, mit großen Fertigteilen?
Ja, genau, die werden vorgefertigt in großen Hallen oder Zelten und werden dann vor Ort eigentlich nur noch zusammengesetzt und montiert. Wir haben bei Brücken häufig auch noch neben den Kosten das zusätzliche Problem, wenn sie denn beispielsweise Bahntrassen queren, dass wir uns in diesen Fällen mit der Bundesbahn, mit der Deutschen Bahn darüber verständigen müssen, dass wir Sperrzeiten eingeräumt bekommen. Das ist ein Riesenproblem und ein Riesenthema. Aber genau das steht dahinter, Fertigteile, die verbaut werden können und die den Prozess der Baumaßnahme deutlich, deutlich verkürzen.
Wie viel teurer ist sowas ungefähr, so prozentual betrachtet, so grob geschätzt?
Also 10-15% würde ich sagen. Also das ist aber wirklich eine sehr grobe Schätzung jetzt.
Ja.
Aber man muss da, glaube ich, schon auch, wir haben das Thema Tempo ja schon angesprochen, den volkswirtschaftlichen Mehrwert sehen, der entsteht, wenn man dieses Verfahren tatsächlich zulässt. Wenn es etabliert werden sollte, werden wir wahrscheinlich in einen Engpass kommen, weil dann viele darauf zugreifen werden. Und es sind im Moment nur wenige Firmen, die das technisch überhaupt beherrschen.
Ja, interessant. Was sind dann die wichtigsten Projekte aus Sicht des Landes, die Sie jetzt auch mit dem Paket Sondervermögen so ins Auge fassen?
Ja, also Herr Rempe hat schon wichtige Punkte angesprochen, die für uns natürlich auch sehr relevant sind. Also die Gebäudeinfrastruktur ist wirklich sehr modernisierungsbedürftig und auch solche Fragen wie Modulbauweisen, Standardteile, das sind natürlich auch Überlegungen, die wir haben und die wir auch zum Teil schon umgesetzt haben. Ich erinnere mich an ein Finanzamt in Oldenburg, wo es mit Modulbauweisen und ähnliche Projekte ging. Und neben den Gebäuden ist es sicher die Verkehrsinfrastruktur und die Energie- und Digitalinfrastruktur, die wir vor Augen haben, wo wir auch sehr große Investitionsbedarfe haben, wo das Investitionspaket jetzt des Bundes sicher am Ende auch nicht ausreichen wird, sondern damit wird man einen wichtigen Teil schaffen können. Aber wie gesagt, wir haben einen Investitionsstau von 30, 40 Jahren aufzuholen. Das wird man nicht mal eben schnell erreichen können, sondern das braucht nachhaltig mehr Investitionsvolumina. Und dafür hilft uns dann abseits dieses 500 Milliarden Pakets natürlich die Ermöglichung von einem Schuldenumfang für die Bundesländer, dass wir diese 0,35% des Bruttoinlandsprodukts auch jetzt auf Landesebene nutzen können und das in Zukunft dauerhaft, wird natürlich dazu führen, dass wir sehr viel mehr in der Lage sein werden, Investitionsbedarfe zu decken, die wir aus den Standardsteuereinnahmen nicht ziehen können.
Dann haben wir noch ein zweites Sonderpaket, Verteidigung. Jetzt meine Frage mal ins Land. Gibt es eigentlich im Haushalt des Landes Posten, die sich zum Beispiel mit dem Thema Zivilschutz, Ausbau der Krankenhausinfrastruktur, der Vorsorge für Krisen, auch mögliche, sagen wir mal, schwierige Szenarien beschäftigt?
Ja, gibt es natürlich. Zivilschutz haben wir einiges drin. Bei der Krankenhausinfrastruktur sind wir ja ohnehin für Investitionsbedarfe als Land zuständig und haben da ja auch in der Vergangenheit schon aus eigenen Mitteln schon die Summen erhöht. Hier ist es natürlich so, dass wir darüber hinaus auch als verantwortlich sind für die Bauten des Bundes, zum Beispiel an den Bundeswehrstandorten. Das heißt, der Bund baut nicht selber, sondern er nutzt die Landesbaubehörde, in dem Fall bei uns die staatliche Baumanagement, um die Infrastruktur für die Bundeswehr in den Liegenschaften der Bundeswehr zu ertüchtigen. Und da haben wir auch ein erhebliches Bauvolumen, das größte übrigens aller Bundesländer, das wir in Niedersachsen umsetzen. Also insofern sind wir schon sehr auch interessiert daran, die Mittel, die auch über das Thema Bundeswehr kommen, natürlich auch in Niedersachsen umzusetzen. Und darüber hinaus ist das natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Wir haben hier große Bauanlagen, hätte jetzt was gesagt, große Rüstungsunternehmen im Land, von denen wir natürlich auch dann am Ende von deren Steuereinnahmen wir natürlich auch profitieren.
Lassen Sie uns nochmal einen kleinen Schwenk machen auf das Thema Steuern. Also man kann ja auch als Wirtschaftsvertreter keinen Podcast mit einem Finanzminister machen, ohne dass man mal über Steuern redet. Und am 10. Juni ist der Steuerzahler-Gedenktag, habe ich jetzt mal im Internet rausgefunden. Das heißt, das ist der Tag, bis zu dem die Beschäftigten in Deutschland ausschließlich für Steuern und Sozialabgaben arbeiten. Meine Frage mal an den Finanzminister, vielleicht auch an den Landrat: Sind die Steuern nicht zu hoch? Gerade in Anbetracht der Wirtschaftslage und der hohen Belastung für die Bürger durch Energiepreise und zum Beispiel deutlich teure Lebensmittel bei den Unternehmen, ist es so, dass wir im EU-Vergleich auch die höchsten Unternehmenssteuern haben oder sehr hohe Unternehmenssteuern haben. Wir haben jetzt hier so ein Interessenkonflikt, dass wir auf der einen Seite eigentlich entlasten müssen Steuern senken. Auf der anderen Seite haben wir steigende Kosten und steigende Herausforderungen. Das ist so ein Spreiz, in dem man da steckt, aus dem man irgendwie schwer rauskommt. Was ist jetzt der richtige Weg?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Ich hatte ja eben schon versucht, so ein bisschen differenziert zu antworten, dass wir Erwartungen ja auch an den Staat haben. Und die Frage ist, welche Erwartungen sind das? Was soll er alles leisten? Wie viel Infrastruktur soll er zur Verfügung stellen? Wie viel Lehrkräfte, wie viel Betreuung in Kitas? Das sind ja alles Kostenpunkte, die öffentliche Hand am Ende ganz überwiegend trägt. Und da muss man natürlich sich die Frage stellen, wie viel Staat wollen wir? Und je mehr Staat wir wollen, desto teurer wird er. Das ist also immer eine Aushandlungssache. Die Steuereinnahmesituation ist natürlich so, dass wir dieses große Investitionsdefizit, von dem ich eben sprach, ja auch aufgebaut haben über die Jahrzehnte, weil wir da zum Beispiel zu wenig Geld ausgegeben haben und da auch ein Stück weit für diese Bereiche möglicherweise falsche Prioritäten, aber auch zu wenig Einnahmen hatten, um die zu leisten. Also insofern müssen wir, es gibt hier keine einfachen Antworten, sondern man muss schon sich sehr genau die Frage stellen, was soll der Staat alles leisten? Die Frage der steuerlichen Entlastung ist natürlich in so einer wirtschaftlich schwierigen Lage, wie wir sie aktuell haben, eine, wo ich sofort sagen würde, völlig gerechtfertigte Diskussion. Wir brauchen die Impulse für die Wirtschaft, weil wir wollen ja A, wirtschaftliche Tätigkeit erhalten, wirtschaftliche Wertschöpfung erhalten in diesem Land, um eben auch für kommende Generationen hier künftige Steuereinnahmen zu sichern. Insofern sehe ich das völlig klar. Und hier muss man natürlich mit den Sachen anfangen, die möglichst schnell auch zusätzliche Investitionen und zusätzliche Wertschöpfung ermöglichen. Insofern sind die Diskussionen und das, was die Bundesregierung da vereinbart hat, hier als erstes mit Abschreibungsmöglichkeiten zu starten, mit sehr umfangreichen Abschreibungsmöglichkeiten, um sehr schnelle Impulse zu setzen, finde ich völlig richtig. Und auch wenn das für Herr Rempe wird das am Ende merken, weil diese Entlastung werden dann auch bei den Kommunen zunächst mal in den Steuereinnahmen sich niederschlagen. Und auch beim Land werden wir das merken. Insofern gibt es da keine optimale Lösung, weil die wirtschaftliche Lage der Kommunen wird sich dadurch erstmal verschärfen. Aber wir brauchen natürlich das Wachstum für die weitere Zukunft. Und deshalb muss man, ich sag mal, einen Tod muss man sterben. Also in dem Fall gibt es keine optimale Lösung. Deshalb mein Petitum, mit den steuerlichen Entlastungsmaßnahmen anzufangen, die wirklich auch eine Breitenwirkung haben und andere Maßnahmen dann eher zurückzustellen. Denn man will ja auch von dem Staat, dass er etwas leistet. Und das muss man halt auch finanzieren.
Herr Rempe, was sagen Sie dazu aus Sicht eines erfahrenen Landrats, der ganz viel mit den Bürgern und auch mit den Unternehmen zu tun hat?
Ja, also ich werde tatsächlich nicht müde zu sagen, wenn wir den Lebensstandard, den wir heute haben, uns weiter leisten wollen, dann wird das nur funktionieren können mit einer funktionierenden Wirtschaft. Und insofern müssen wir alles dran setzen, die Wirtschaft schnell wieder auf die Füße zu kriegen und Impulse zu setzen. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste im Moment. Und dazu gehört es auch, sehr genau zu überlegen, wo kann es wirtschaftliche Entlastung für Unternehmen geben und wo kann man sie auch das hatten wir vorhin schon, von bürokratischen Aufgaben befreien, die einfach Zeit kosten und damit auch Geld kosten am Ende. Also insofern ist das die Grundvoraussetzung. Und ansonsten hätte ich wirklich die herzliche Bitte an alle, die gesetzgeberische Kompetenzen haben, sehr zurückhaltend zu sein mit weiteren Versprechungen, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie nicht finanzieren können. Ich hatte vorhin das Thema der Sozialausgaben und der stetig die steigenden Belastungen angesprochen. Da müssen wir einen Stopp setzen. Das wird nicht anders gehen. Das kann niemand bezahlen. Das ist das eine, das Finanzielle, und das andere, wir werden auch nicht mehr das Personal finden, um bestimmte Dinge noch gewährleisten zu können. Es ist schön, wenn ich mir wünsche, dass es eine dritte Kita-Kraft pro Gruppe geben soll, aber wenn ich nicht weiß, woher nehmen, dann werde ich es nicht nur nicht finanzieren können, ich werde die Stellen auch nicht besetzt bekommen. Und insofern wünsche ich mir da auch etwas mehr Pragmatismus, weniger Versprechungen, von denen man vielleicht kurzfristig sich Effekte politisch erhofft, die aber langfristig oder mittel- und langfristig schädlich sind und nicht finanzierbar sind. Und von daher müssen wir, glaube ich, auch bereit sein, unangenehme Wahrheiten mal auszusprechen und zu sagen, das wird alles schwieriger werden.
Absolut richtig. Aber wir brauchen eben auch einen modernen Staat. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja auch weniger Fachkräfte zur Verfügung haben. Das betrifft ja auch nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Verwaltung. Und der moderne Staat ist eben auch digital. Wenn wir jetzt mal Litauen nehmen zum Beispiel, sehr weit vorne bei der Digitalisierung. Man kriegt die Steuererklärung in ein paar Minuten im Internet hin. Ich weiß noch, Friedrich Merz hat mal die Idee gebracht, Steuererklärung muss auf den Bierdeckel passen. Ist auch eine ganze Zeit her. Ich weiß nicht, 15, 20 Jahre her. habe ich mir gemerkt, wäre schön. Aber in Deutschland ist das Steuerrecht ja wirklich hochkomplex, sehr fein strukturiert. Ja, es ist zum Teil auch für die Finanzverwaltung selbst schwer zu durchdringen. Und keiner kriegt das noch hin ohne sagen wir mal, hochwissenschaftlich geschulten Steuerberater. Da müssen wir doch eigentlich weg davon. Wir müssen doch einfacher werden, digitaler werden und damit auch schneller. Was meinen Sie dazu, Herr Heere?
Ja, also digitaler in jedem Fall. Das ist natürlich eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben für die Steuerverwaltung. Das ist zum Glück schon eine sehr digitale Steuerverwaltung. Sie können alle Ihre Steuererklärung über Elster abgeben, privat. Sie können, und das dahinter ist natürlich schon ein wichtiges System für die Finanzämter. Da funktioniert auch schon vieles und vieles muss auch noch hinzukommen. Also insofern, da sind wir auf dem Weg. Und wir haben uns als Niedersachsen auch immer dafür eingesetzt, das noch weiter aufzubauen und zu erweitern, weil wir das natürlich nur in der Ländergesamtheit zusammen mit den anderen 15 Bundesländern einheitlich auch aufgesetzt haben, damit es auch keine unterschiedlichen Systeme in unterschiedlichen Ländern gibt. Vereinfachungen im Steuerrecht sind immer ein wichtiger Wunsch. Da bin ich total dabei und es gibt auch eine Arbeitsgruppe der Abteilungsleitungen der Länder, der Steuerabteilungsleitungen, die sich das anguckt, was ist digitalisierungsfähiges Steuerrecht, wie kann man das einfacher machen. Aber Sie können sicher sein, alles, was bei Bürokratie auf der Minusseite steht, ist irgendwann mal aus irgendwelchen sehr, sehr guten Gründen entstanden. Das ist ja nicht nur im Steuerrecht, sondern auch bei anderen Regulierungen und Bürokratiefragen häufig der Fall gewesen. Es wegzukriegen ist sehr, sehr mühsam. Insofern ist es der Antritt trotzdem richtig, es zu machen und darüber zu diskutieren. Mir ist aber wichtig, und das ist eine Diskussion, die wir mit den Ländern und auch mit dem Bund geführt haben, dass wir vor allen Dingen auch alle neuen Regeln gleich schon von Anfang an anders aufsetzen und versuchen, das zumindest in den Griff zu kriegen, dass nicht von Anfang an schon wieder sehr komplizierte Regeln da sind, sondern alles, was neu entsteht, von Anfang an sowohl digitalisierbar ist, also sehr einfach umsetzbar, als auch wenig bürokratisch. Und alles, was älteres Recht ist, muss man halt nach und nach angehen. Das wird nicht in der Musk'schen Art mit der Kettensäge funktionieren. Das sieht man ja auch in den USA, dass sowas eher zu mehr Chaos als zu besserer Regulierung führt, sondern man muss natürlich nach und nach alles angehen und sehr genau anschauen und dann auch entsprechend Beschlüsse fassen, insbesondere Gesetze dann am Ende anders zu machen.
Also mit der Kettensäge war ja zuerst Milei aus Argentinien, ja, der sich das zum Symbol gemacht hat. Ja, das ist ja ein Zeichen dafür, weniger Staat und sparen. Ja, ich meine, in der Situation, in der Argentinien volkswirtschaftlich war, wahrscheinlich auch der richtige Schritt, neben der Abschaffung der Korruption und der Überprüfung der Ausgaben und so weiter. Aber wir haben natürlich hier damit zu tun, dass wir, je mehr Regeln wir machen, auch wir mehr Menschen brauchen, die in der Administration dafür arbeiten, um das zu überprüfen. Und ich meine, wenn Sie jetzt mal Ihre Finanzverwaltung angucken, 12.000 Mitarbeiter in Niedersachsen ist ein richtig großer Club. Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich habe jetzt eine Firma, die ist irgendwo unter 100 Leuten, ich müsste jetzt 12.000 Leute führen und die machen nur Steuern. Wow, das ist ein Riesenverein, kompliziert. Die sind jetzt, also was ich jetzt gerade so gehört habe in den letzten Tagen, mit ihrer Software auch noch nicht so richtig zufrieden. Und jetzt schaffen die Finanzämter gerade die Faxgeräte ab. Ja, haben wir schon lange nicht mehr. Also man ist da ein bisschen dahinter vielleicht, aber ich glaube, sie wollen da Gas geben, ne?
Absolut. Und das Faxgerät abzuschaffen ist natürlich ein Symbol, was wir natürlich sehr, sehr gerne nutzen. Die Steuerverwaltung ist natürlich wichtig, weil, dass wir die Einnahmen gesichert haben als Staat, sorgt dafür, dass wir auch die Leistungsfähigkeit des Staates darstellen können und die Ausgaben, über die wir sprachen und die Investitionsbedarfe entsprechend auch umsetzen können. Insofern ist das natürlich etwas, was wir brauchen, aber die sind auch auf einem Weg der Digitalisierung, sodass wir da natürlich nach und nach auch beim Personal schauen und wir finden auch die Fachkräfte kaum noch, um die Altersabgänge zu ersetzen. Also insofern ist das eh ein Bereich, wo wir nach und nach mit weniger auskommen. Ich will aber zum Bürokratieabbau noch zumindest den Satz sagen. Ich finde ja das Ziel völlig richtig, zu sagen, wir brauchen weniger Bürokratie, dann brauchen wir auch weniger Personen, die das kontrollieren und können damit sparen. Völlig richtig. Und ich gehe auch davon aus, dass man sicherlich nennenswerte Summen sparen kann. Für meine Landesverwaltung würde ich sagen, vielleicht irgendwo in einem Millionenbereich. Das sind schon substanzielle Summen. Aber wenn man das vergleicht mit den Investitionsbedarfen, also den Problemen, die wir haben. Da reden wir aber mal mindestens über Faktor 1000. Da reden wir nämlich immer über Milliardensummen. Was ich, wovor ich warne, ist zu glauben, und das ist ja so ein bisschen das, was Musk oder Milley suggerieren. Man könne, indem man bei der Verwaltung ansetzt und da richtig Kahlschlag macht, kann man die Probleme des Staates lösen. Nein, das kann man nicht, weil man kann einfach in Verwaltung viel weniger Geld einsparen, als man aber braucht, um die großen Bedarfe, insbesondere im Investivbereich, zu erfüllen. Und deshalb finde ich die Zielstellung richtig und wir gehen das an. Wir haben als Landesregierung so einen Prozess aufgesetzt, einfacher, schneller, günstiger, wo wir uns jede Menge Prozesse auch angeschaut haben. Ich auch bei meiner Finanz-, aber auch bei meiner Bauverwaltung, wo wir versuchen, auch Sachen schlanker zu machen, mal Strukturen zu hinterfragen, Prozesse einfacher zu machen. Aber tatsächlich, diese großen Summen wird man durch solche Prozesse nicht rauskriegen.
Da bin ich auch dabei, das sehe ich auch so. Aber man muss eben auch gucken, dass man in der Verwaltung das Mindset flächendeckend hinkriegt, dass die Verwaltung dazu wird, eine Ermöglichungskultur umzusetzen und der Wirtschaft den Menschen hilft, ihre Ziele zu erreichen und ihre Projekte umzusetzen, damit wir gemeinsam Wertschöpfung, Wachstum erzielen und eben nicht auf der Bremse steht mit zu vielen Kontrollen, mit zu schwierigen Nachfragen, mit zu komplexen Genehmigungsverfahren, mit zu langen Genehmigungsverfahren, die dann am Ende Dinge verhindern. Ja, ich habe da jetzt auch im privaten Fall, nicht hier in der Gegend, in einem anderen Bundesland, so einen Fall und dann spricht man mit denen und dann sagen die, nee, das geht nach Eingang, aber wirtschaftlich wäre es eigentlich schlauer, wenn man das mal nach Baubeginn macht und überlegt, wer baut eigentlich zuerst, weil dann können die, die zuerst bauen wollen, auch zuerst anfangen und dann haben wir am Ende eine ganze Ecke mehr Wertschöpfung am Jahresende auf dem Block. Aber dann spricht man da mit Leuten, die ihr Leben lang das so gemacht haben und die verstehen das dann gar nicht. Deswegen dieses Thema Ermöglichungskultur ist jetzt gerade mein Lieblingswort in den letzten Monaten oder letzten Wochen geworden. Und das würde ich mir schon ganz schön wünschen. Das sehen Sie ähnlich, Herr Rempe, ne?
Absolut. Also da kann ich Sie nur voll und ganz unterstützen. Das ist auch das, wofür ich persönlich permanent und jeden Tag werbe, dass wir versuchen, Dinge möglich zu machen und nicht nach Wegen zu suchen, sie zu verhindern und natürlich auch Prioritäten zu setzen, genau in dem Sinne, wie Sie es vorhin auch gesagt haben. Das klappt auch in vielen Fällen, aber es klappt vielleicht noch nicht flächendeckend und das bleibt natürlich eine Aufgabe, die wir angehen müssen. Ich glaube auch, da bin ich bei Herrn Heere, das, was wir an Einsparpotenzial da generieren können, das ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir die Prozesse beschleunigen durch Digitalisierung, die Möglichkeiten der Automation, durch KI. Da werden sich Möglichkeiten auftun und die müssen wir nutzen. Das bedeutet möglicherweise im ersten Ansatz ein bisschen mehr Aufwand, aber der lohnt sich, glaube ich. Und wir müssen dann aber auch sehr konsequent sagen, was haben wir vorher aufgewandt, wie viele Kapazitäten haben wir gebraucht? Und was sind die Effekte? Die müssen schon auch messbar werden an der Stelle. Aber entscheidend ist, dass wir schneller und effizienter werden an der Stelle. Und dazu gehört möglicherweise auch, das hört sich vielleicht etwas allgemein an, aber es trifft eben auf vieles zu. Sie haben von Ermöglichungen gesprochen, Herr Kirschenmann. Ich glaube, wir müssen ein Stück weit auch weg von einer Misstrauenskultur, die wir haben, hin zu einer Vertrauenskultur. Wir müssen nicht zwingend alles regeln, weil vieles, was die Menschen tun, wenn sie sich nicht gesetzeskonform verhalten, durchaus sanktioniert wird. Da müssen wir gar nicht groß neue Gesetze dafür schaffen. Das ist bereits geregelt. Und insofern sollten wir einfach mehr Zutrauen in Gesetzeskonformität haben und im Zweifel dann weniger oder mehr Kontrollen machen, um stichprobenartig dann mal zu schauen, klappt das auch wirklich. Aber der Grundsatz ist, wir vertrauen erstmal den Menschen, dass sie das tun, was dem Gesetz entspricht. Ich glaube, damit wäre auch schon viel gewonnen.
Das ist ein sehr schöner Punkt, Herr Rempe. Da würden Sie jetzt in der DIHK-Vollversammlung in Berlin tosenden Applaus bekommen. Aber das ist genau der Punkt, den wir auch fordern. Denn ich meine, das Unternehmerbild, das zum Teil eben auch in der Politik herrscht, entspricht nicht dem tatsächlichen Unternehmerbild, nämlich dem Unternehmer, der verantwortungsvoll, sozial verantwortungsvoll auch für seine Mitarbeiter, für sein Unternehmen, für die Zukunft, auch für die Region handelt. Der ist heute eigentlich Realität. Und wenn ich mir das so angucke in meiner Vollversammlung im Bezirk Lüneburg-Wolfsburg, dann sind das alles sehr vernünftige Leute, die da sitzen. Denen kann man ruhig ein bisschen mehr vertrauen. Das würde ich mir auch wünschen.
Also das, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, das kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Also ich bin auch viel vor Ort hier in Unternehmen. Wir sind im Landkreis Harburg sehr klein und mittelständisch geprägt. Und ich ziehe wirklich den Hut vor den unternehmerischen Leistungen, die da erbracht werden, und habe da auch wirklich sehr großes Vertrauen. Also das ist nicht einfach ins Leere gesagt, das ist auch das, was ich vor Ort hier ständig sehe und erfahre.
Ja, vielen Dank. Nun haben wir eine ganze Reihe verschiedener Aspekte besprochen, die sich auswirken natürlich auf das, was in den nächsten Jahren passiert. Viele Menschen fragen sich in Niedersachsen jetzt auch, wahrscheinlich nach dem Regierungswechsel, der auch bei uns ansteht, und dem Regierungswechsel in Berlin, wie geht es eigentlich weiter? Wenn Sie jetzt mal so ein Zukunftsbild malen, Niedersachsen und die Kommunen 2040, wenn es gut läuft, was haben wir bis dahin geschafft?
Also ich sage jetzt mal vorweg was ich wahrscheinlich vor 5 Jahren noch nicht gesagt hätte. Wenn Sie das Jahr 2040 aufrufen, würde ich mir zunächst einmal wünschen, dass wir weiterhin in Frieden und Freiheit leben und wir eine stabile Demokratie haben. Das wäre schon mal über allem ein Wunsch, den ich für 2040 hätte. Daneben, wenn ich es dann auf den Landkreis Harburg konkret beziehe, würde ich mir wünschen, dass wir weiterhin eine innovative und lebenswerte Region, ein lebenswerter Landkreis mit hoher Lebensqualität sind, dass wir wirtschaftlich stark bleiben oder es wieder werden in Teilen, dass wir unserer ökologischen Verantwortung gerecht werden und sozial ausgewogen agieren können, dass wir unsere Infrastruktur auf Vordermann gebracht haben und digitale Angebote eine Selbstverständlichkeit sind und die Verwaltung bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert aufgestellt ist, was jetzt allerdings auch schon in vielen Teilen zutreffend ist. Und als letztes, weil ich es einfach auch wichtig finde für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass bürgerschaftliches Engagement auf allen Ebenen weiterhin großen Rückhalt hat und von vielen wie selbstverständlich auch praktiziert wird. Das wäre mein Wunsch, meine Vision für 2040.
Sehr schön. Was würden Sie sagen, Herr Heere?
Ja, ich kann mich in weiten Teilen anschließen. Ich würde ergänzen, dass wir, um das zu schaffen, als Gesellschaft nochmal deutlich diverser werden müssen. Das heißt, wir werden um einiges mehr an Zuwanderung brauchen, um das, was wir aktuell an demografischem Wandel haben, auf dem Arbeitsmarkt aufzufangen und einfach die Leistungsfähigkeit, die ja auch völlig zu Recht angesprochen wurde, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu schaffen, brauchen wir Fachkräfte aus dem Ausland. Und das ist ein gesellschaftliches Konfliktthema und ich finde, man muss da offensiv mit umgehen. Man muss den Menschen da draußen auch sagen, wenn wir es nicht schaffen, diese Zuwanderung zu erreichen, wer sind die Pflegekräfte in den Altenheimen? Wer ist das medizinische Personal in Krankenhäusern? Wer baut Straßen? Wer baut Gebäude? All das haben wir unmittelbar ein Problem, wenn wir da extrem restriktiv werden, sondern wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland und es braucht eine Kultur. Und wir sprachen eben über Verwaltungskultur. Die ist wichtig, dass sie sich ändert. Da gebe ich Ihnen, Herr Kirschenmann, völlig recht bei dem, was Sie beschrieben haben eben gerade. Aber wir brauchen auch eine gesellschaftliche Kultur, die diese Problemlage anerkennt, dass wir nämlich eine demografische Entwicklung haben, die wir nicht aufhalten können, für die wir Zuwanderung brauchen und auch Konsequenzen daraus zieht. Und man sieht ja, dass die Wahlergebnisse rechtspopulistischer Parteien in Ballungsräumen, wo viel Kontakte auch mit diversen Hintergründen stattfinden und mit Menschen mit Migrationshintergründen, dass dort diese Wahlergebnisse deutlich kleiner sind als in abgelegeneren Bereichen im ländlicheren Raum, wo wir deutlich mehr Probleme haben. Und wir brauchen eine Kultur des Miteinanders, das diese Realitäten anerkennt. Und da müssen wir gemeinsam noch sehr dran arbeiten. Und dann, glaube ich, wird das Niedersachsen genauso gut, wie Herr Rempe es eben beschrieben hat.
Ja, sehr schön. Dem kann ich mich nur anschließen. Das Wichtigste ist die Freiheit und der Frieden und die Demokratie. Ja, das ist das, wofür wir stehen. Und hoffentlich in einer wirtschaftlich guten Situation, damit wir auch den Wohlstand und das gute Leben für die folgende Generation sichern können. Deutschland ist ein sehr freundliches, sehr wohlwollendes Land. Ich meine, wir müssen auch uns immer mal vor Augen führen, dass wir ja viel für Menschen getan haben in den letzten Jahren, die in schwerer Not waren. Das sollte man sich auch immer noch mal klar machen. Und das sehen ja sehr, sehr viele Menschen in diesem Land so. Deswegen bin ich auch optimistisch für die Zukunft, obwohl es schwierig ist, herausfordernd. Die Welt ist ein bisschen verrückt geworden, spätestens seit dem 20. Januar. Viele Sachen passieren, die man sich hätte gar nicht denken können. Deswegen ist es gerade wichtig, dass wir in dieser Zeit zusammenstehen als Nation, als Gesellschaft und dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und zusammenhalten. Das würde ich mir wünschen. Herr Rempe, Herr Heere, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren. Ich fand, das hat richtig Spaß gemacht, war ein ganz tolles Gespräch. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal irgendwo wieder live sehen. Heute haben wir ja aus dem virtuellen Studio diesen Podcast aufgenommen. Ich wünsche Ihnen für dieses Jahr und für die Zeit, die jetzt vor uns liegt in Ihren politischen Ämtern, eine gute Hand und Erfolg und Glück und dass wir die Probleme irgendwie in den Griff kriegen. Ja, freut mich sehr und vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Herzlichen Dank.
Ja, von meiner Seite auch. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war die vierte Folge von Moin Wirtschaft zum Thema Finanzpolitik. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Bei Themenwünschen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@ihklw.de, Stichwort Moin Wirtschaft. In den Shownotes finden Sie übrigens die Links zu unseren Studien und Quellen. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Moin Wirtschaft ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, produziert von Pool Artists. Moderation Andreas Kirschenmann. Redaktion und Projektmanagement IHKLW Sandra Bengsch. Executive Producers Maria Lorenz-Bokelberg und Frieda Morische. Projektmanagement Pool Artists Paula Georgi und Felix Böhme. Redaktion und Produktion Pool Artists Charlotte Steinbach. Gästemanagement Anna Faldig. Sprecherin Gesine Kühne.